Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
Hallo und herzlich willkommen zu der Facebook Marketing Talk. Heute mit einer ganz besonderen Episode, und zwar der ersten, die wir A, von zu Hause aus aufzeichnen, und B, weil wir einfach einen ganz, ganz, ganz tollen Gast haben. Georg Kofler ist hier im Aufnahmestudio, und erstmal hallo und herzlich willkommen, Georg, auch zu dir.
Dankeschön und Dankeschön für die freundliche Einleitung.
Genau, und mich kennt ihr ja schon. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte als Group Director im deutschsprachigen Raum die kommerziellen Partnerschaften. Und wir haben eine ganz ungewöhnliche Situation. Covid-19 trifft uns alle. Da gehen wir auch gleich auch thematisch mal drauf ein. Und das Besondere ist halt, dass wir heute natürlich mit Georg einen Giganten unter den deutschen Medienunternehmern hier im Studio haben. Und uns natürlich auch inhaltlich über Marketingthemen austauschen werden. Aber erstmal hoffen wir beide, glaube ich, dass ihr da draußen alle in Sicherheit seid und gesund seid und diese Zeit, die durchaus ja voller Herausforderung ist, gut übersteht. Lieber Georg, erstmal auch an dich die Frage, wie geht es dir denn?
Ja, Gott sei Dank gut. Ich bin gesund und munter, sitze in meinem Homeoffice in Bayern. Wetter ist auch gut und ich bin frohen Mutes.
Sehr, sehr gut. Das ist schön zu hören. Ich finde das ja vom Energielevel, wir sind ja jetzt schon in Woche 5. Ich glaube, wenn der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, dürften wir in Woche 6, 7, 8 sein. Das ist auch eine spezifische Situation. Wie hältst du dich fit?
Ja, sehr bewusst. Ja, sehr bewusst mit jeden Tag fast einer Stunde Sport. Ich gehe auch in die frische Luft. In Bayern dürfen wir das ja. Mountainbike fahren geht auch. Und dann habe ich eben geistige Nahrung und Inspiration durch viele Calls und Gespräche, Videokonferenzen, die interessanterweise, finde ich, auch häufig fokussierter sind, als wenn man sich irgendwo zum Lunch trifft oder so. Also mir geht es gerade so, dass alles in einer gewissen Verdichtung stattfindet, was Kommunikation anbetrifft. Und das empfinde ich als angenehm und inspirierend.
Sehr, sehr gut. Mir geht's genauso. Ich finde, man muss viel, viel fokussierter sein, weil diese Verbindung über diese VC-Situation, die wir sie jetzt auch haben, natürlich eine sehr spezielle ist. Bevor wir in die ganzen Themen reingehen, die meisten Leute kennen dich vermutlich aus Höhle der Löwen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile länger. Du hast wirklich über 30 Jahre fast in der Industrie deutsche Mediengeschichte, internationale Mediengeschichte geschrieben. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir so die Themenbereiche einkreisen und uns dann durchrobben, weil du hast gerade jetzt so viel zu erzählen, ja. Da sind wir ganz gespannt. Erstmal das ganze Thema Unternehmertum und dein unglaublich starkes Gespür für Business Opportunities, das finde ich sehr, sehr auffällig. Das wäre so ein Thema, was ich spannend fände, mit dir zu vertiefen. Das zweite wäre deine visionäre Kraft. Du bist nach jahrelanger Abstinenz aus dem Mediengeschäft mit Social Chain und Glow wieder voll im Epizentrum eingestiegen, und gestaltest den Markt wieder. Und natürlich haben wir auch aktuelle Themen, die Unternehmer und Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. Und das wären so diese Bereiche. Georg Kofler als Unternehmer, Manager, Investor und auch Juror bei der Höhle der Löwen. Ja? Mhm. Du stammst aus einer Arbeiterfamilie und bist, sensationell erfolgreich geworden. Das finde vermutlich nicht nur ich faszinierend, sondern auch die Zuhörer. Wie hast du das geschafft? Kannst du da einfach mal über deine jungen Jahre erzählen und wie das alles so passiert ist?
Ja, ich bin in einem Südtiroler Bergdorf aufgewachsen. Mein Vater ist sehr früh gestorben, im Alter von 36 Jahren. Ich war damals 4. Meine Mutter hat uns dann als Näherin in einer Lodenfabrik durchgebracht und hat uns alle drei, wir waren drei Kinder, hier zum Studieren, wie das bei uns heißt, zum Studieren geschickt. Also studieren ist dann auch schon, wenn du ins Gymnasium gehst. Ich bin dann an die Universität Wien gegangen nach dem Abitur und habe dort Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert. Und ich wusste eigentlich schon so mit 18, 19, dass ich Journalist werden möchte. Mein Traumberuf war Wirtschaftsjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Du musst wissen, in Südtirol, Südtirol ist ja ein ganz schönes und begnadetes Stück Land, aber es gibt auch eine gewisse Enge, wenn man nur da lebt, ja. Und für mich waren die deutschen Zeitungen immer so Fenster zur größeren Welt und ich hatte das Bedürfnis, meinen Horizont über den Alpenhauptkamm auszudehnen. Und deswegen bin ich auch nicht nach Innsbruck, sondern nach Wien zum Studieren gegangen. Und so kam ich also in das Ganze, in den Bereich Kommunikation, Marketing, Medien, über das Studium hinein. Und das hat dann also quasi mein ganzes Berufsleben mich begleitet.
Das ist ja, woher kam diese Neugier, über diesen Alpenkamm zu schauen? Ich finde, das ist sehr
unglaublich formuliert. Ja, weil mich das einfach fasziniert hat. Ja, mir war das ein bisschen zu eng. Du musst wissen, in der Südtirol an Bergdörfern ist es ja wirklich von der Natur her schön, aber es ist schon eine gewisse geistige Enge da. Ja, und das habe ich gespürt, weil ich so mit 11 in ein Knabenseminar, in ein Internat, Diözesanes Knabenseminar Vizentinum zu Brixen kam, weil meine Mutter alles dran gesetzt hat, hier, dass ich dann als Ältester auch studieren könnte. Und das war schon mal ein bisschen Start. Und wenn ich dann in unser Dorf zurückkam, dann war ich schon quasi mit 12 oder 13 der Student, der ein bisschen aus der großen weiten Welt zurückkam. Und für mich war das dann immer so eine gewisse Neugier, weiter hinauszuschauen. Und ich hatte mich auch in diesem Vincentinum, das ja so ein katholisches Internat mit einem sehr regulierten Tagesablauf war, da habe ich mich schon eingeengt gefühlt, ja. Und ich habe, glaube ich, so in mir so eine gewisse Revoluzzer-Natur, ja, die gerne ausbricht aus bestehenden Grenzen. Und daher habe ich eben Spiegel gelesen und Süddeutsche Zeitung und Frankfurter Allgemeine gelesen, schon mit 16, 17. Das haben nicht viele gemacht in meiner Generation, aber das hat mich dann eben fasziniert.
Das ist super spannend zu hören über den jungen Kofler, wie er so war. Deine ersten professionellen Sprünge, also von der Publizistik und vom journalistischen Interesse und auch dem wirtschaftlichen Interesse, was waren deine ersten Schritte?
Ja, ich wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Trier, habe mich dort beschäftigt mit dem damals neu aufkommenden Kabel- und Satellitenfernsehen und wie diese neuen Technologien die Medienpolitik verändern würden im europäischen Vergleich. Das war das Thema meiner Arbeit und so bin ich natürlich auch viele hier Konferenzen gefahren, habe die großen Medienzampanos gesehen und habe festgestellt, verflixt, ich bin als Wissenschaftler immer hinten dran, ja. Ich analysiere etwas, was vor einem halben Jahr stattgefunden hat und in der Zwischenzeit entwickeln sich die Dinge schon weiter und da wuchs in mir das Bedürfnis, nicht nur auf der Zuschauerbank zu sitzen als Wissenschaftler, sondern direkt mit aufs Spielfeld zu gehen, ja. Und eben nicht mehr zu analysieren, ob der Verteidiger von links nach rechts läuft und warum, sondern ich wollte selber von links nach rechts laufen und deswegen reifte in mir der Entschluss, an der Uni zu kündigen und mir einen Einstieg zu verschaffen in die Medienpraxis. So, und da hatte ich großes Glück. Ich habe einige Aufsätze geschrieben und die hat der damalige Generalintendant des ORF, Gerd Bacher, gelesen. Ich kam da quasi in den Pressespiegel des ORF rein und der hat dann das gelesen und seinen Assistenten gefragt, ja, sag einmal, immer wenn ich was Gescheites lese, da steht der Kofler drunter, wer ist denn das? Ja? Und dann wurde ich also zum Gespräch bei ihm eingeladen und wir haben uns nach einer halben Stunde so toll verstanden, dass ich von ihm spontan ein Angebot bekam und so war ich dann mit 28 Jahren internationaler Referent im Büro des Generalintendanten des Österreichischen Rundfunks.
Was ja ein gewaltiger, schon als erster Sprung ein gewaltiger Sprung ist. Und sag mal, in diesem Rollenwechsel aus dem Wissenschaftsverständnis heraus rein in eine stärker managerorientierte oder unternehmerisch orientierte, was waren deine ersten Learnings oder Key Takeaways? Wie musstest du da quasi ja deine Perspektive zu den Themen ändern?
Also es war für mich wie eine Befreiung. Endlich konnte ich handeln, endlich konnte ich aktiv sein und nicht nur warten, quasi sekundär informiert, was die anderen so machen. Ja, auf einmal war ich in der Lage, selber zu beeinflussen und dann auch schon an so einer wichtigen Kommandostelle, ja, also neben dem Chefkommandanten, ja, und ich musste mich da gar nicht hier groß einstellen. Das ging quasi von alleine, ja. Ich habe mich da hineingelebt, sofort in diese in diesem Aktivitätslevel, auch in diesem Adrenalinlevel, ja, das war ja nicht so ganz selbstverständlich, wenn man da gleich in die Chefetage da kommt und von lauter erfahrenen hier Medienmanagern hier umgeben ist und sich da ja auch behaupten muss, ja. Also das ist mir alles ganz leicht gefallen. Ich habe mit Gerd Bacher ein geradezu symbiotisches Verhältnis hier entwickelt. Ich habe Reden für ihn geschrieben. Das war damals eine große Herausforderung, weil er einer der bekanntesten Redner im deutschsprachigen Raum war und auch sehr hohe Ansprüche hatte, ja. Aber das habe ich, glaube ich, sehr ordentlich gemacht und wir haben uns da also wirklich aneinander gewöhnt und als er dann abgewählt wurde von einer Mehrheit der damals SPÖ, also Sozialistischen Partei Österreichs, im Aufsichtsrat des ORF, da war ich so empört, dass ich Stante Bede gekündigt habe.
Wahnsinn, also auch da schon mit einer gewissen Konsequenz versehen, auf Situationen zu reagieren, was meines Erachtens dich unheimlich als Unternehmer auszeichnet, dass du wirklich im ursprünglichsten Sinne auch unternimmst. Du hast dann, wenn ich richtig informiert bin, bereits mit 31 Jahren sehr große Herausforderungen unternehmerische gehabt und dich denen auch gestellt. Ich glaube, das war in diesem jungen Alter, als du die ProSieben gerettet hast, saniert hast und zur Sendergruppe aufgebaut hast. Ist das korrekt? Warst du da 31 Jahre alt?
Ja, ich habe ja gekündigt beim ORF und dann hat mich der Leo Kirch angerufen und hat mich gefragt, ob ich sein Bürochef, so hieß das damals, werden würde. Da nahm ich also an vielen Terminen neben ihm teil und eines Tages kam ein vermögender Unternehmer aus Mönchengladbach, Gerhard Ackermann, zu ihm und sagte, ich habe so einen Sender, der heißt Eureka Television und mit dem verliere ich so viel Geld, ich möchte endlich einen professionellen Medienpartner haben. Und nach diesem Gespräch war ich so aufgeregt und bin sofort zum Büro von Leo Kirch gestürmt und da saß sein Sohn Thomas auch da und hat gesagt, wir müssen unbedingt einen neuen Sender machen. Ja, dieses Eureka Television, das wird nie was. Wir müssen einen neuen Sender machen neben Sat1 und RTL. Dann habe ich gesagt, ja, aber alle Experten sagen ja, neben RTL und Sat1 gibt es keine Chance für einen dritten Privatsender in Deutschland. dann konnte ich sie aber überzeugen und dann hat natürlich die beiden Kirchs mich gefragt, ja, und wer soll diesen Sender führen? Ja, ich bin dann das Wochenende nach Hause gegangen und ich habe einen so starken Drang in mir gespürt, dass ich das machen muss, sodass ich am Montag zurück zu den beiden Kirchs ging und ihnen gesagt habe, ich habe einen Vorschlag, ich übernehme die Eureka Television, ich weiß, wie es geht, ich spüre, wie es geht ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr mich da zum Geschäftsführer bestellt. Es werden alle sagen, mit 31, der junge Mann, der hat ja noch nie eine richtige Firma geführt, der hatte Mitarbeiterverantwortung für eine Sekretärin maximal bisher, ja. Und ich war auch so entschlossen, ich sehe das noch heute vor mir, dieses Bild, wie die beiden vor mir saßen und ein bisschen perplex waren, denn ich war innerlich einfach entschlossen, wenn ich das nicht machen darf, dann würde ich eine halbe Stunde später kündigen. Und das hatte ich mir schon alles festgelegt, ja. Und dann haben die beide gesagt, also der Kofler, ich war schon bekannt als einer, der da so einen gewissen, so ein gewisses Durchsetzungsvermögen hat, ja. Und dann haben die gesagt, okay, dann mach's, ja. Das geht ja in so einem Familienunternehmen dann schnell. Und so kam ich also zu diesem Job als Geschäftsführer der Eureka Television GmbH im September 1988. Die Medienwelt hat ein bisschen gestaunt, wie so ein völlig unbekannter junger Kerl da jetzt hier so einen komplexen Job da übernehmen soll. Und das war am 13. Oktober 88, als ich da zum Geschäftsführer bestellt wurde. Ich bin Jahrgang 57, also war ich damals 31 Jahre alt. Und dann habe ich eben die Firma so schnell umgebaut, dass auch alle ein bisschen gestaunt haben. Ich bin nämlich dann weniger als drei Monate später, am 1. Januar 1989 mit einem neuen Sender auf Sendung gegangen und der Name dieses Senders war ProSieben.
Was ein wahnsinniges Tempo ist. Wie haben sich deine unternehmerischen Handlungsprinzipien damals herausgearbeitet? Was waren deine Prioritäten? Ich meine, eine Riesenaufgabe, sagst du selbst. Das war ein sehr dynamischer Markt und eine Marktentwicklung, wo man auch Neuland betreten hat. Uncharted Waters, sagt man da im Angloamerikanischen. Ja. Wie hast du in diesen Uncharted Waters als Kapitän manövriert?
Du, ohne groß zu überlegen, ja, mit Gefühl, mit Bauchgefühl, ich wusste, ich werde ernährt von der Werbewirtschaft, also habe ich die Werbekunden selber besucht, die Agenturen besucht. Und das Zweite war, ich hatte so schon eine Grundausbildung im Programm, ja. Ich kannte natürlich die Kirchlibrary besonders gut, ich wusste, welche Serien, welche Filme da waren. Und meine Vorstellung war ja ganz einfach, die Deutschen sollen um 20.15 Uhr bei ProSieben immer einen guten Film sehen können und vorher, so von 18 bis 20 Uhr, da sollen die Familie mit den Kindern hier ProSieben ohne Probleme schauen können. Deswegen habe ich das Sitcoms und Zeichentrick eingeführt. Also Programm für die Familie vorher, dann Filme nachher, am Abend Action-Serie, Starsky Hutch und sowas. Also ich hatte so ein Grundschema schon im Kopf und die Organisation und so, die habe ich einfach aus dem Bauchgefühl gemacht. Musste ja von 160 Leuten 120 entlassen. Habe das auch innerhalb von 4 Wochen durchgezogen und alles im Beisein des Betriebsratsvorsitzenden. Ich habe da keine großen Prioritäten gesetzt. Für mich, das ergab sich quasi aus dem Impuls und aus dem Moment heraus. Ich wusste, ich brauche Werbeeinnahmen, also musste zu den Werbekunden fahren. Die haben viel gefragt, also musste ich denen mein Programmkonzept und die Programmphilosophie von ProSieben erklären. Das war ja eigentlich meine beste Grundausbildung, ja. So, und dann bin ich nach Hause gekommen und wusste, das kann klappen und dann haben wir drauf losgesendet. Und dann haben wir gesehen, welche Ratings erzielen wir um 17 Uhr, um 18 Uhr, um 22 Uhr. Und dann habe ich wieder reagiert versucht, unseren Programmablauf zu verbessern. Hab Leute eingestellt, wo ich das Gefühl hatte, die verstehen was vom Programm. Habe eine Werbevermarktungskampagne gegründet, weil ich das Gefühl hatte, das müssen wir selber beherrschen, nicht mit irgendwelchen Außendienstlern oder sowas rumlaufen. Also ich muss gestehen, ich habe das weitgehend impulsiv und auch ohne irgendwelche Außenberatung gemacht.
Das glaube ich dir aufs Wort und die Energie spüre ich auch. Aber ja. Du, in unseren Gesprächen, die wir auch immer wieder schon seit einigen Jahren haben und hatten, fand ich mal faszinierend, dass du gleichzeitig aber auch neben dieser Macherqualität, wo du auch hohe Durchsetzungsfähigkeit und Kraft hast, dass du aber auch ein super Gespür für Teams und Leute hast. War das schon damals so? Achtest du bewusst drauf? Wie führst du da, sag ich mal, Unternehmen auch in Bezug auf das Team?
Ach, da habe ich natürlich auch über die Zeit viel dazugelernt. Am Anfang bin ich allen super positiv gegenübergetreten. Also mache ich auch heute noch. Ja, viele treten ja neuen Leuten eher mit einem Misstrauensvorschuss gegenüber. Ich trete ihnen immer noch mit einem Vertrauensvorschuss gegenüber. Das hat den Vorteil, dass man Leute schneller begeistern und vereinnahmen kann, und den Nachteil, dass man weniger kritisch ist, ja, und dann immer wieder mal Fehler macht. Natürlich habe ich auch eine Menge falscher Leute eingestellt und die dann allerdings auch ehrlicherweise wieder schnell ausgestellt. Und dann bleiben immer einige übrig, wo man das Gefühl hat, ach, die rufe ich heute Morgen, die rufe ich eigentlich jeden Tag gerne an, weil da eine positive Energie zurückkommt, weil ich mich bei denen auch verstanden fühle und die sich von mir verstanden fühlen und wir quasi eine Art Abenteuergemeinschaft bilden. Ja, Unternehmertum ist für mich auch ein Abenteuer, ist vor allem ein Abenteuer, weil man sich ja in unbekannte Gefilde bewegt. Man sucht neue Wege, wo wenig Erfahrung vielleicht auch bisher da ist, ja. Und deswegen fühlen sich die meisten Leute unsicher, ja. Die meisten Leute fühlen sich von Unsicherheit und Risiko bedroht. Und dann gibt's eine echt ganz kleine Minderheit, glaube ich, ja, die durch Risiken und Unsicherheiten eher gereizt werden, herausgefordert werden. Und zu der Truppe gehöre ich eben auch. Ich habe da eigentlich fast vor nichts Angst. Und ich finde das Leben spannender, wenn ich Risiken habe. Ja, deswegen sage ich auch, mir ist lieber in meiner ganzen Vermögensanlage irgendwie ein ausgewogener Mix an Unsicherheiten als ein Mix an Sicherheiten. Ja, und so will ich auch die Leute an meiner Seite haben. Ja, Leute, die Freude am Gestalten haben, die Freude am Geschäft haben, die Freude am Risiko haben und die auch mutig sind und die, eine Abenteurergemeinschaft muss ja auch ständig einsatzbereit sein und Freude an diesem Einsatz haben und nicht diese 9-to-5-Mentalität haben, sondern wenn es drauf ankommt, dann eben mal ein Wochenende durcharbeiten. Und das findet man dann auch gar nicht schlimm, weil man ja ein Abenteuer zu bestehen hat und das ein abwechslungsreiches Leben ermöglicht.
Das glaube ich dir auch aufs Wort. Die Energie und die Power hast du wahrscheinlich damals schon mitgebracht und deine Abenteurertruppe. Das ist ja fast wie eine Superheldengeschichte. Ja, man sucht sich verschiedene Fähigkeiten, um hier ein Superteam zu bilden und Abenteuer zu leben. Nochmal zurück auf deine professionellen Sprünge, die du damals gemacht hast. Also du hast das eben so salopp erzählt, ja. Da habe ich ein bisschen Programm gemacht. Dann habe ich ja, das war ja ein werbefinanziertes Modell. Und dann habe ich mir ein paar Experten noch. Und ich kannte die Library von Kirch. Das erzählst du dahin. Das sind ja unglaublich breite, komplexe Sachgebiete, ja. Und das war ja damals auch noch im Aufbau. Das klingt so spielerisch. Bist du da wirklich einfach so entspannt reingegangen, hast du auf das Wesentliche geachtet? Wie hast du dir, heute würde man sagen, wie hast du die Skills drauf geschafft?
Ja, ich glaube, die hatte ich irgendwie schon in mir, so wie eine DNA, ja. Ich habe immer gestaunt, wie lange die Aufsichtsratssitzungen bei Sat.1 brauchen und was die für Kohle versenken, ja. Und wie bürokratisch sich dann diese großen Medienunternehmen hier entwickeln. Ich habe das ja eher impulsiv und spielerisch alles gemacht. Ich wusste, ich brauche so und so viel Filme, also kaufe ich so und so viel Filme. Ja, wo kaufe ich sie denn? Dann bin ich zum Leo Kirch gegangen, bin zum anderen gegangen. Ich wusste dann ja auch, wie viel kann ich einnehmen und dann habe ich eben gesagt den Freunden, ich kann so und so viel bezahlen. Ja, haben natürlich meinen Gewinn mit eingerechnet. Also ich glaube, dass die Fähigkeit so, dass man, also ich sag, das innere Gefühl, dass man ein Geschäft beherrscht, ja, das vereinfacht alles. Ja, das war nur die Leute, die ein Geschäft nicht im Inneren beherrschen, die machen es kompliziert. Die müssen sich auch absichern. Ja, und daraus entstehen dann Myriaden von Anwälten, die sich gegenseitig beschäftigen und dann nicht mal einen Vertrag machen, sondern ein Buch schreiben, ja. Und daraus entsteht dann die zunehmende Bürokratie, weil sich jeder absichern will, ja. Ja, ich kann rückblickend sagen, dass sich das quasi aus mir heraus so entwickelt hat. Ich habe auch keine großen Management-Lehrbücher oder sowas gelesen. Ich habe schon erst recht nicht irgendwelche McKinseys oder sonstige Berater engagiert, ja, weil mein Credo immer war, wenn ich für mein eigenes Geschäft schon Berater brauche, ja, was bin ich denn da für ein Unternehmer?
Das ist durchaus eine berechtigte Fragestellung, die auch lustig und spannend ist. Aber sag mal, du hast ja unheimlich Sprünge auch dann gemacht. Du bist dann zur Premiere und hast die Premiere AG an die Börse gebracht. Dann hast du nebenbei auch das deutsche Teleshopping erfunden. Woher kamen diese Impulse? War das intrinsisch aus dir herausgetrieben? Hat dich jemand inspiriert? Hast du dich am Markt informiert? Wie hat diese unfassbar schnelle unternehmerische Entwicklung stattgefunden?
Ja, wir waren ja mit dem Privatfernsehen in den 90er Jahren in einem aufbrechenden Markt. Es kam noch die deutsche Vereinigung dazu, die unseren Markt nochmal um die neuen Bundesländer, wie es damals hieß, ja quasi um ein Fünftel vergrößert hat. Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen hat sich dann auch mit enormem Tempo entwickelt und unsere Einnahmen damit auch. Ich habe dann ja Rupert Murdoch getroffen und der hat mich fasziniert, dadurch, dass er immer so in Börsen- und Kapitalmarktkategorien mitgedacht hat. Und ich kam dann zu Kirch nach Hause und habe gesagt, wir müssen ProSieben an die Börse bringen. Der Murdoch macht das ja auch. Und so habe ich also die ProSieben Media AG als erstes großes Medienunternehmen in Deutschland an die Börse gebracht am 7.7.1997. Und weil ich als ProSieben-Chef natürlich viele amerikanische Filme und Serien gekauft habe, war ich auch öfter in New York und in Los Angeles, um das US-Fernsehen zu studieren. Das war für mich damals schon die Zukunft. Das war klar, das sind uns 2, 3, 4 Jahre voraus. Und da habe ich eben das Teleshopping entdeckt, ja, und war das so begeistert von dieser Interaktivität, ja, da, und auch wie günstig die das Fernsehen produziert haben. Ja, ich kam von der europäischen Tradition, da hast du ein großes Studio mit Scheinwerfern und 5 Kameraleuten und da war einfach eine Kamera in einem Raum, dahinter war das Callcenter und die Moderatorin stand an einem kleinen Tisch vorne, hat einen Scheinwerfer auf sich gerichtet, hielt ein Goldkettchen hier in die Kamera und dann danach haben 2000 Leute angerufen. Ja, das hat mich einfach fasziniert. Und ich habe von dort aus Tante Bede, meinen Hauptgesellschafter Kirch, angerufen und gesagt, wir müssen Teleshopping machen in Deutschland. Ja, ich habe das nicht erfunden. Ich habe das da gesehen und gedacht, ich muss das unbedingt in Deutschland machen. Ja, und so habe ich da eben diese Firma HOT, HOT, Home Order Television, gegründet. Es hat eine lange Zeit gedauert, bis wir live senden durften, fast 2 Jahre. Und da haben wir natürlich erstmal 50 Millionen D-Mark damals versendet, ja, weil das Live-Moment beim Teleshopping natürlich ausschlaggebend für den Erfolg und für die Faszination ist. Aber dann ist aus HOT dann Home Shopping Europe geworden, weil ich die Idee hatte, dass wir nach dem erfolgreichen Launch in Deutschland, wir haben im 4. Jahr dann 300 Millionen Umsatz gemacht und 30 Millionen EBIT, dass wir das auch in anderen europäischen Ländern hier aufstellen sollten. Und dann habe ich eben auch Sender gegründet in Rom und in Brüssel und in London. Also das war das ganze Teleshopping-Geschäft. Und als das alles so im Fluss war, bin ich aus ProSieben ausgestiegen und wollte mich ganz dem Teleshopping widmen, bis eines Tages mich Leo Kirch angerufen hat und gesagt, Georg, du musst Premiere machen. Das ist jetzt ein ernster Fall. Und da habe ich ihm gesagt, scherzhaft, also Leo, ich habe mich doch immer ordentlich benommen, ja. Warum drohst du mir sowas an? Ja. Und dann war aber ganz kurz angebunden, hat aufgelegt, hat gesagt, pass auf, überleg dir das bis morgen, sag Bescheid, hat aufgelegt, ja. Und dann wusste ich, es ist wirklich ernst, ja. Und und dann habe ich mir gedacht, oh, also alle wussten ja, hier Premiere galt ja als aussichtsloser Fall, als Sargnagel der Kirchgruppe. Und ich konnte da nicht Nein sagen, weil ich mir sonst wie ein Feigling vorgekommen wäre, der kneift, ja, und der quasi, ich klettere auch, der vom höchsten Schwierigkeitsgrad kneift und sich abseilt, ja, und das konnte ich nicht mit mir vereinbaren, ja, also habe ich, ohne irgendeine Bilanz zu sehen, ohne ein Businessplan zu sehen, am nächsten Tag der Lehrer, pass auf, ich mache das, ja. Und und das wurde dann tatsächlich sicher also der schwierigste Job meines Lebens ein ganz brutaler Sanierungsjob, aber eben auch, und das muss man lernen, verbunden mit viel Kreativität. Not fördert Kreativität. Das war immer schon so, ja. Und das war bei mir bei Premiere auch so. Und die Sanierung gelang und wir konnten eine neue Investoren gewinnen aus dem Private Equity Bereich. Ich habe dann selber auch für meine Verhältnisse sehr viel Geld investiert, besaß dann 20% der Anteile von Premiere. Und 3 Jahre nach diesem einen wirklich brutalen Sanierungsjahr, habe ich als CEO und Gesellschafter Premiere an die Börse gebracht mit einem Emissionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro, das 15 Mal überzeichnet war. Und das war schon auch, sagen wir mal, für meine optimistischen Sichtweisen eigentlich ein Traumergebnis. Und da muss ich sagen, war und bin ich nach wie vor stolz, denn das hätten nicht so viele hingekriegt in dieser Situation.
Das glaube ich dir allerdings aufs Wort. Das ist eine unternehmerisch fast einmalige Geschichte in Deutschland, in der deutschen Mediengeschichte. Und wirklich ganz faszinierend. Was waren deine Schlüsselerkenntnisse in der Phase? Ich habe eben Kreativität gehört. Ich glaube, unternehmerischer Wille, der zieht sich bei dir komplett wie ein roter Faden durch. Mhm. Viel Energie, viel Einsatz, Angstlosigkeit. Ja. Was waren aber die inhaltlichen Sachen, die dich in der Zeit erfolgreich gemacht haben?
Ja, also auch wieder relativ einfach. Ne? Also die Ausgaben, die operativen Ausgaben von Premiere waren 1,8 Milliarden. Die Einnahmen waren 800 Millionen. Ja, also habe ich gesagt, Freunde, wir kriegen so schnell einen Umsatz von 1,8 Milliarden nicht hin. Ja, also müssen wir die Kosten halbieren auf 900 Millionen und wir müssen gutes Marketing machen, wir müssen Kunden gewinnen, wir müssen neue Programme machen, damit wir mehr Abonnenten hier überzeugen können, hier bei Premiere ein Abo abzuschließen. Wir müssen mehr Interesse insgesamt finden und dann können wir die Einnahmen von 800 Millionen auf 1 Milliarde steigern. Das hört sich jetzt alles recht einfach an, aber es war im Prinzip, in der Ausführung war es dann komplex, ja. Aber von der Zielrichtung her, da half natürlich auch die Insolvenz der Kirchmedia, so brutal das jetzt auch klingt, weil ich sagen konnte, hier allen Lieferanten der Filmstudios, Bernie Ecclestone von der Formel 1 und der Bundesliga und der Champions League, konnte ich allen sagen, also wir können bezahlen 50%. Und wenn das nicht geht von euch, dann kann ich leider nur null zahlen, denn da muss ich Insolvenz anmelden. Ja? Und wenn ihr das mir nicht glaubt, zwei Büros weiter sitzt der Insolvenzverwalter Dr. Josef Füchsel, der klärt euch dann über das deutsche Insolvenzrecht auf. Ja? Eine Muttergesellschaft der Premiere war ja in Insolvenz, aber nicht die Premiere selbst, das war die operative Gesellschaft. Die haben wir aus der Insolvenz herausgehalten, damit wir auch die bestehenden Abo-Verträge nicht gefährden würden. Ja, und Reduzierung, diese Halbierung der Kosten, ja, die erforderte natürlich viel Kreativität, viel Verhandlung, also mindestens genauso viel wie dann eben die Steigerung des Umsatzes durch neue Abo-Angebote, durch neue Programme, durch neue Marketing-Ideen, durch besseren Kundenservice.
Eine ganz tolle Geschichte, wie du aus so einer, ja, ich sag mal, wirklich in hoffnungslosen Angelegenheit, ja, diesen Turnaround realisiert hast als Unternehmer. Ich würde gerne mal dann so ein Stück die Zeit, den Zeitraffer nach vorne richten. Und nach Premiere warst du dann schon bei Kofler Energies. Wann kam Kofler Energies und wie kam es überhaupt dazu und wann kam es dazu?
Naja, ich war ja bei Premiere nach dem Börsengang wollte da wieder mal aufs Ganze gehen und die Bundesliga-Rechte mit einer größeren Exklusivität an Premiere binden. Die Deutsche Fußballliga hat die Bundesliga-Rechte ausgeschrieben und ich wollte ein Szenario haben, bei dem die Sportschau in der ARD nicht mehr stattfinden würde, sondern dass Premiere mehr Exklusivität hätte, dass also die ersten Bilder für das allgemein empfangbare Fernsehen, also für das Free-TV, erst am Samstagabend, ja, oder vielleicht auch erst am Sonntag ausgestrahlt würden, so wie das in England eine Selbstverständlichkeit ist, in Italien, in Spanien praktisch in allen Ländern, wo PTV funktioniert. Und dieses Match habe ich verloren, weil daraus so eine Art Politikum wurde. Es haben viele argumentiert, der deutsche Fußball sei quasi eine soziale Errungenschaft für alle, ja, ein Allgemeingut, das jeder kostenlos haben sollte und nicht dafür ein Abo bei Premiere bezahlen sollte. Dann kam noch hinzu, dass es neue Wettbewerber gab, Kabelgesellschaften, die sind dann eingesprungen für Premiere in der wahnsinnigen oder größenwahnsinnigen Annahme, dass sie mit null Abonnenten mehr bezahlen würden als Premiere. Und trotzdem werden wir erfolgreich sein. Die haben sich gedacht, alle Abonnenten wandern eben halt innerhalb von 6 Monaten von Premiere ab und dann haben wir Kabelgesellschaften schon das ganze PTV und die Kunden von Premiere auch noch dazu. So einfach ging es nicht. Wir haben, glaube ich, eine ein Jahr von durchaus bemerkenswerten Defensivmarketing gemacht, ja. Und nach einem Jahr hatte ich alle Rechte wieder, weil unser Konkurrent damals Arena aufgegeben hat, ja. So, und dann wurde ich angerufen vom Chef der Deutschen Fußballliga, Christian Seifert, dass eine neue Ausschreibung bevorstünde. Das war im Juli 2007 für die Vertragslaufzeit von 2009 bis 2012. Und dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt bin ich 50 und seit 20 Jahren hier in diesem Mediengeschäft und jetzt nochmal die gleiche. Ich hatte so eine Art Déjà-vu-Gefühl, ja. Und da habe ich beschlossen, aus Premiere auszusteigen, aus dem Mediengeschäft auszusteigen und einfach was Neues zu machen, mich quasi thematisch neu zu erfinden, mich mit neuen Gesichtern und mit neuen Geschichten zu umgeben. Und da ist mir das Thema Energie über den Weg gelaufen und vor allem Energieeffizienz. Und da habe ich mir gedacht, hoppla, also in den nächsten 20 Jahren, da könnte Energieeffizienz, also sprich der sparsame Umgang mit Energie bei gleichzeitigem Einhalten des Komforts, das brauchen die Menschen immer, mehr als Fernsehen im Zweifel, ja. Und dann habe ich mich auf den Weg in dieses Land der Energieeffizienz hinein begeben, ja, und am besten gleich ein, zwei Companies da gekauft, ja, und daraus ist dann Kofler Energies entstanden.
Hast dir ein neues Abenteuer gesucht, eine neue Unternehmung und auch neue Mitstreiter in der Zeit. Das ist
ja, ja. Genau.
Klasse. Aber genau. Du, dich hat's ja dann halt vor einigen Jahren wieder in die Medien zurückbewegt. Die meisten Zuhörer werden sogar deine neuen Projekte kennen. Die Glow ist so ein Beispiel, eine Beauty Convention als Teil einer neuen Gesamtorganisation, die unter Social Chain AG aufgestellt ist. Du hast junge Top-Talente wie Stephen Bartlett aus UK für deine Unternehmungen begeistern können. Er aber auch dich für seine Unternehmungen. Ja. Social Chain ist unheimlich breit aufgestellt und da scheinst du wieder eine Vision zu realisieren. Vielleicht kannst du da den Zuhörern ja mal etwas drüber erzählen.
Ja, ich war also in diesem Energiebusiness und habe gemerkt, dass mich das als Nicht-Ingenieur einfach nicht so fasziniert wie die Medien. Ja, und da kam irgendwann mal 2014 oder 2015 mein Freund und Partner Holger Hansen auf mich zu und sagte, Jörg, hast du schon mal hier dich mit YouTube näher befasst? Ja, da gibt's ja jetzt YouTuber, die auch schon Stars sind. Und ich habe das so nebenbei bemerkt, aber dann habe ich ein paar Videos angeschaut und festgestellt, zwei Dinge. Also erstens, meine Güte, was für Banalitäten werden da gesendet, habe ich dem Holger gesagt. Ja, also solche Dinge hätte ich bei ProSieben ja um 3 Uhr morgens nicht ausgestrahlt. Ja, Morning-Routine und was weiß ich alles. Aber dann habe ich gesehen, dass die damit 300.000 Views hatten, ja, und 1,2 Millionen Subscriber bei YouTube, also das, also vor 5 Jahren jetzt. Und das hat mich sofort fasziniert.
Die Reichweite.
Nee, aber weißt du was, noch ein Punkt, der den jungen Leuten heute überhaupt nicht bewusst ist, nämlich ich musste doch bei ProSieben und Premiere immer kämpfen, um überhaupt technisch in die Haushalte zu kommen, ja? Mhm. Also
Verbreitung, klar.
Man musste sich erstmal hier um terrestrische Frequenzen bemühen, ja? Dann gab's wenig, das war ein Politikum. Dann kam das Satellitenfernsehen, dann das Kabelfernsehen, ja? Und es dauerte immer viel zu lang für mein Gefühl, bis wir in Millionen von Haushalten auf die heimischen Bildschirme, Fernsehbildschirme kommen konnten. Wir hatten Filme, wir hatten tolle Programme, aber wir konnten hier die halbe Nation nicht erreichen. Ja? Und jetzt, Nummer eins und Nummer zwei, das kostet alles ein Schweinegeld, ja, Satellitenverträge, Kabelverträge, Studios und. Und jetzt hat mich dann einfach fasziniert dann bei YouTube, dass man da quasi sein eigener Sender sein konnte und nichts für die Reichweite bezahlen, also für die technische Verbreitung bezahlen musste, ja. Und da kam in mir sofort die Vision auf, dass man in Zukunft viele, viele Sender machen könnte, für viel, viel kleinere Zielgruppen, weil die Kosten ja so viel kleiner sind, ja. Das war dann, also das neue Faszinosum und ich habe dann gespürt, und das ist ja nichts Neues, aber ich habe mich darauf schnell eingestellt, dass wir eine Art einen neuen Innovationszyklus der Mediengeschichte haben würden und ein neuer Innovationszyklus der Medien bedeutet insgesamt einen Innovationszyklus für Marketing, für Kommunikation, für alles, was im breitesten Sinne mit Kommunikationswirtschaft hier zu bezeichnen ist. Und da habe ich entschlossen, mich da wieder ins Medienbusiness hinein zu begeben, so wie damals das Satellitenfernsehen was Neues war jetzt eben Social Media was Neues. Und das habe ich, jetzt bin ich ja 5 Jahre dabei, also wirklich nicht bereut. Ich habe das Privilegium, eben viele kreative Leute um mich zu haben. Ich war ja bei ProSieben mit 31 immer einer der Jüngsten so in der Branche. Jetzt zähle ich natürlich schon zu Fortgeschrittenen. Also ich sage mal nominal, ja, Alter ist ja erstmal nur eine Nominalaussage, ja. Es kommt ja auf die Seele, auf den Zustand der Seele und auf die Einstellung zum Leben an, ja, das ist viel wichtiger als das nominale Alter. Mhm. Und da hatte ich eben echt das auch Glück, wieder neue Leute und Branchen-Innovatoren Frontrunner, ja, zu entdecken, wie eben Stephen Bartlett mit seiner Social Chain in Manchester. Das war damals eine kleine Social Media Agentur mit 20 Leuten, die mir aber deswegen auffiel, weil die einen Award für Best Social Media Campaign und so weiter nach dem anderen abgeräumt haben. Und dann habe ich die in London getroffen und konnte dann also investieren. Jetzt sind sie eine 100% Tochter der Social Chain AG. Ich glaube, dass wir also mit Social Chain, die mittlerweile über 200 Leute in Manchester haben, 80 Leute in New York, 10 in London. Also das ist mittlerweile eine große, sehr erfreuliche Wachstumsentwicklung geworden, diese ganze Social Chain, Social Media Agency. Und dann habe ich da auch festgestellt, ach, da gibt's ja sowas wie neue Fernsehkanäle, Social Media Channels, ja, die auch ein paar kleine Redaktionen haben von 19, 20, 23-jährigen, ich sag Natives nennt man die ja, ne? Also das hat mir gefallen. Ich glaube nämlich, dass neue Medien immer auch neue Medienmacher hervorbringen, ja. Und ich hatte natürlich nicht den Ehrgeiz, der beste Instagrammer und Facebook Live Chatter zu sein, sondern neuen Medienmachern den Weg zu ebnen und sie zu unterstützen, in ein größeres Gebilde, in ein größeres Unternehmen hineinzuwachsen und auch organisatorisch professionell hier aufgestellt zu werden. So und so ist aus dieser Social Chain Agency eine zweite Gesellschaft noch herausgewachsen. Wir nennen sie Media Chain, die eine ganze Reihe von sehr weitreichenden Social Media Kanälen betreibt mit insgesamt 80 Millionen Followern auf der ganzen Welt, die Hälfte in den USA, die Hälfte oder 30% in Europa, der Rest im Rest der Welt. Das hat mich fasziniert, dass hier quasi neue kleine Fernsehsender entstehen, die von jungen Leuten gemacht werden. Finde ich auch ein gewisses Privilegium. In meinem Leben habe ich so ein Lebensgefühl, ein unternehmerisches Lebensgefühl, wie im zweiten oder dritten Jahr von ProSieben. Man weiß, ja, dass diese Medien jetzt funktionieren, dass sie Akzeptanz finden. Man weiß genau, dass die Zukunft sind, dass sie in den nächsten 3-5 Jahren weiter wachsen werden. Aber wie sich alles ausdifferenzieren wird und welche neuen Ideen da realisiert werden, welche neuen Business entstehen, das weiß man nicht. Und das finde ich faszinierend.
Das ist genau auch die nächste Fragestellung, die ich an dich hätte. Also du gehst ja mit unheimlich viel Neugier rein und zum Teil ist auch da in diesem neuen Uncharted Waters für dich scheinbar ja auch noch nicht alles konkret klar. Aber auf dem Weg dahin, ich habe gesehen, dass ihr Ad-Tech-Companies akquiriert habt. Mhm. Ihr habt in Lumaland investiert. Was sind denn die naheliegendsten Konzepte, auf die du jetzt im Moment setzt, bevor es dann halt sich tatsächlich, sag ich mal, auf weitere Ebenen überträgt?
Na gut, die Grundidee der Social Chain AG besteht ja darin, dass wir einerseits ein Social Media Unternehmen sind und andererseits ein Social Commerce Unternehmen. Deswegen nennen wir es ein integriertes Social Media Unternehmen. Also einfach ausgedrückt, bei ProSieben habe ich Werbezeiten an die großen Werbung treibenden Unternehmen, an Nestle, Procter & Gamble und Konsorten verkauft. Die haben ihre Produkte mit den Reichweiten von ProSieben bekannt gemacht und erfolgreich gemacht. Ja, dann habe ich Telesch habe ich immer schon gedacht, ach, wie toll wär's, wenn ich nicht nur hier für Nestle Werbung machen würde, sondern auch für eine eigene Marke, ja. Und da hat mich das Teleshopping dahin gebracht, ja. Deswegen hat mich Teleshopping interessiert, weil ich gesehen habe, aha, da kann man quasi mit dem Medium Fernsehen auch eigene Marken schaffen und das vertreiben an den Endkonsumenten. Also die Verbindung von Massenkommunikation und Massendistribution von Marken zum Endkonsumenten. Das hat mich immer schon fasziniert, weil ich immer schon das Gefühl hatte, ein Medienunternehmen, das nur abhängig ist, ja, von den Werbebuchungen von dritter Parteien, ja, das hat natürlich ein gewisses Klumpenrisiko, ja. Hingegen, wenn du mehrere Revenue Streams hast, also Umsatzerlösquellen, dann stehst du auf mehreren Beinen, und das hatte ich damals in der Kombination Free TV und Teleshopping angesteuert. Und jetzt ist es ja herrlich im Social Media Bereich und im Social Commerce Bereich durch zwei Gründe. Erstens, weil wir so interaktiv sind und weil die Kommunikation so viel personalisierter geworden ist, sprich auch Kundenbindung, direkte Kundenbeziehungen, und weil alles so international ist. Ja, man kann ja heute einen Online-Shop aufmachen und dann neben Deutschland gleich mal einen italienischen Markt angehen, einen französischen und auch einen US-Markt. Ja, und diese beiden Kriterien, Interaktivität und Internationalität und eine ganz niedrige Eingangsbarriere technischerseits, ja, das finde ich, ist eine herrliche Grundlage für unglaublich viele unternehmerische Ideen und Projekte. Und ich genieße es jetzt, wie wir diese unterschiedlichen DNAs von der Produktwelt, Markenwelt, Logistik, Einkauf, Auslieferung, das alles kombinieren mit der Medien-DNA und der Kommunikations-DNA. Das sind natürlich unterschiedliche Typen von Leuten, die da arbeiten. Aber wenn die einander begegnen und wenn man das ein bisschen steuert, dann befruchten die sich gegenseitig. Wir stehen da erst am Anfang mit der Social Chain AG. Uns gibt's ja erst in dieser Form seit vergangenem November. Und Lumaland hat mir deshalb gefallen, weil da so Unternehmer sind. Und da waren ja Oberhof, der ja jetzt CEO der Social Chain AG ist, war ja vorher Vorstandschef der Lumaland AG, weil die Eigenmarken entwickelt haben. Die haben gesehen auf Amazon und anderswo, was läuft denn so, und haben dann eigene Produkte entwickelt und die als Eigenmarke dann konzipiert. Nicht immer gut, aber als Grundidee, ja, als Grundidee, dass man Eigenmarken entwickelt und durch eigene Reichweiten und eigene Kommunikation an die Endkonsumenten verbreitet, ja. So, das ist die Social Chain AG, ja. Und dann hast du noch die Glow angesprochen. Das war mein erstes quasi Social Media Erweckungserlebnis, ja. Das wurde mir vorgeschlagen. Und ich war sofort begeistert und habe auch gleich, also ich glaube, wir haben keine Viertelstunde gebraucht, da eine 500.000 Euro zugesagt als Investment, um das zu entwickeln, nämlich eine neue Art von einer Messe, auf der Kosmetik- und Beauty-Produkte ausgestellt werden, aber eben für die Endkonsumenten und in Verbindung mit Social Media Stars. Wir haben diese Glow aus dem Nichts quasi erfunden und haben sie beworben nur mit unseren Social Media Stars oder auch den kleineren YouTubern, ja. Und schwuppsdiwupps waren also 4.200 Tickets ausverkauft, ja. Und da, ohne dass wir eine konventionelle Werbung, also über Print oder über Plakat oder über Fernsehen hier gemacht hätten. Und das hat mich fasziniert. Was ist es, habe ich mir gedacht, wenn man eine solche Marke wie die Glow, eine solche Veranstaltung ohne klassische Medien auf die Beine stellen kann und die Leute und vor allem die jüngeren Leute hier hinströmen, wenn man das selbst mal erlebt hat, wie da 1500 Mädel um 9.30 Uhr Schlange stehen, bis die Tore sich öffnen. Das ist einfach eindrucksvoll, und diese Mobilisierungskraft von Social Media hat mich derart elektrisiert, dass ich gedacht habe, okay, hier setze ich jetzt meine Chips drauf.
Sehr gut. So wie du das erzählst, ja, springt die Elektrisierung zumindest bei mir total über. Ich glaube auch bei den Zuhörern fantastisch, mit wie viel Energie du da reingehst. Und mir ging gerade die ganze Zeit ein Gedanke durch den Kopf. Ich habe ja unheimlich viele Gäste im Studio, mit denen ich mich über digitale Transformation und und digitale Transformationsprozesse unterhalte. Und bei dir merke ich einfach, die Frage erübrigt sich. Ja, du brauchst keine digitale Transformation, du bist einfach digital direkt durchgestartet. Ja. Wenn man aber wirklich den deutschen Mittelstand sieht und jetzt auch speziell vor dem Kontext, in dem wir leider jetzt sind mit der Covid-Herausforderung, wo ich glaube, das ganze Thema Digitalisierung immens vorangetrieben werden wird.
Ja, also
ich glaube, dass der Covid wie ein Zeitraffer wirkt, in dem viele Trends einfach viel schneller gehen müssen.
Genau.
Stichwort Multichannel, jeder muss jetzt im Internet präsent sein.
Ja.
Ne? Was sind so deine grundsätzlichen Viewpoints oder die Prioritäten, die du jetzt im Moment unternehmerisch siehst? Was würdest du dem deutschen Mittelstand raten?
Ja, also zunächst einmal in so einer Krise muss man immer wissen, halte das Pulver trocken. Du kannst dich im entscheidenden Punkt im Business auf niemanden mehr verlassen, außer auf deine eigene Liquidität. Ja, also wenn es irgendwie geht, versuch so wenig Geld auszugeben wie möglich. Halt deine Liquidität zusammen, solange es irgendwie geht. Das ist das Allerwichtigste. Ja, dafür braucht man auch Kreativität, ja, um hier Schadensbegrenzungen durchzuführen. Und es hilft alle Kreativität nichts, wenn keine Liquidität mehr da ist. Ja, so Nummer eins. Nummer zwei, aber gleich bedeutend ist natürlich, dass jede Krise auch Chancen in sich birgt, ja, dass neue Produkte, neue Fähigkeiten plötzlich gefragt sind. Ist ja auch jetzt so, ja. Wir haben jetzt bei der Social Chain quasi ein bisschen den Vorteil, dass wir schon in diesem Online-Business quasi naturgemäß drin sind, ja, und deswegen dieser ganze Trend hin zu mehr Online uns natürlich zugute kommt und unsere ganzen Social Commerce Companies einen Rekordumsatz nach dem anderen melden, ja, Woche für Woche. Und auch auf Social Media, dein Bereich, ja, es gab noch nie so viel Nutzung von Social Media und deswegen ist das genau richtig, was du sagst, wie in einem Zeitraffer gibt es hier einen Digitalisierungsschub, auch in der Anwendung für Menschen, die bisher vielleicht das ein bisschen theoretisch so betrachtet haben, aber noch nicht so viel damit angefangen haben. Die sind plötzlich gezwungen, Videokonferenzen zu machen, online einzukaufen. Die finden auch in diesem Zeitraffer einen schnelleren Zugang zu der gesamten Digitalwirtschaft. Und ich glaube, es gefällt ihnen auch. Vielen wird es gefallen und viele sind vielleicht auch ein bisschen stolz, ihre eigenen Trägheitsgesetze hier einfach mal so schnell überwunden zu haben oder diese Berührungsängste, die man so hat, auch überwunden zu haben, sodass die Welt nach Corona natürlich stärker digitalisiert sein und digitalisiert bleiben wird. Und da glaube ich, werden alle, die jetzt in Kommunikation und Marketing denken, jetzt mal in unserer Branche auch einen Vorteil haben, weil sie viel mehr Resonanz bei Werbekunden und bei Konsumenten für Produkte, die online vertrieben werden und Botschaften, die online vertrieben werden, finden werden.
Das ist eine schöne Zusammenfassung der, glaube ich, ja, der Themen und Trends, die wir aktuell haben. Mhm. Und Georg, wir sind ja so eine Poster-Company. Wir haben ja viele verschiedene Unternehmensgrundsätze. Wir haben verschiedene, ich sag mal, Mantren und Leitbildern, denen wir folgen. Und eins davon ist auch, what would you do if you weren't afraid? Ja, das ist einer unserer Favoriten, weil es diese Frage aufmacht, wenn du wirklich angstlos handeln würdest, was würdest du an Ideen, Kreativität, Unternehmertum freischalten können? Und ich glaube, wir haben noch nie einen Studiogast hier bei unserer Podcast-Serie gehabt, der das so lebt und verkörpert wie du. Ja, also sensationell. Mhm. Vielen Dank für deine Offenheit, für die Energie, die du mit einbringst und für die Gestaltungskraft, mit der du Dinge bewegt hast. Ja, vielen Dank, lieber Georg, für das Gespräch. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir geht's genauso.
Ja, danke schön. Ja, Mir auch. Und ich habe jetzt gar nicht mal bemerkt, wie schnell die Zeit verflogen ist. Und ich glaube, das ist der beste Indikator für ein gutes Gespräch. Ja? Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Wiedersehen.
Das Facebook Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up to date bleiben.
Übrigens, auf fb.me/facebookmarketing findet ihr alle früheren und aktuellen Podcast-Episoden und Webinare. Außerdem könnt ihr euch für unseren Newsletter anmelden und bleibt so immer up to date zu allen Themen rund ums Digitalmarketing bei Facebook. Und nächsten Freitag spricht meine Kollegin Ramona bei dem Facebook-Marketing-Experten mit Stefan Hock von About You über Automatisierung und datengesteuertes Marketing. Super spannend. Hört gerne rein. Bis dann.